Moin und herzlich willkommen zu der Adventskalenderfolge mit dem Wellenbrecher-Podcast.
Wisspod Weihnacht, der Adventskalender von Wissens- und Wissenschaftspodcasts.
Das sind wir. Wir sind ein Ozean-Podcast hier bei Wisspod. Und für die Adventszeit dürfen wir euch ein bisschen mit magischen Meerestieren verzaubern. Also so magisch sind die gar nicht, aber mit Meerestieren, die so ein bisschen die Magie der Weihnacht, würde ich behaupten, hoffentlich in eure Ohren, in eure Kopfhörer bringen. Ich bin Eva, ich bin bentische Meeresökologin und...
Am Mikrofon bin auch ich. Mein Name ist Annabelle und ich bin auch Meeresbiologin mit dem Fokus auf die ganz, ganz kleinen Dinge im Ozean, nämlich die Bakterien und andere Mikroorganismen. Heute ist der 4. Dezember. Wir haben uns dieses Datum auch so ein bisschen gewünscht, weil heute der internationale Tag des Artenschutzes ist. Und wie Eva schon meinte, wollen wir euch heute von ein paar Meerestieren erzählen, quasi zum jeden Advent ein Meerestier, das ihr dann auch vielleicht denkt an jedem Advent. Also schnappt euch eine Tasse Tee, ein paar Plätzchen und taucht ab in die weihnachtliche Welt der Meerestiere.
Genau, und was wahrscheinlich in vielen Wohnzimmern aufgestellt ist zur Weihnachtszeit und ich auf jeden Fall auch noch aus meiner Kindheit kenne und dieses Jahr haben wir vielleicht sogar auch selber einen hier bei uns in der Wohnung, ist ein Weihnachtsbaum. Und die meisten werden wahrscheinlich denken, unter Wasser findet man keine Weihnachtsbäume. Das stimmt nicht ganz, denn es gibt den Christmas Tree Worm. Der lateinische Name ist Spirobranchus giganteus. Die lateinischen Namen sind ja immer ein bisschen Zungenbrecher, wer das nicht kennt. Und es handelt sich bei ihm um einen bunten, spiralförmigen Wurm. Und der sieht tatsächlich aus wie so ein kleiner Weihnachtsbaum unter Wasser. Wir verlinken euch dann Bilder in den Shownotes oder ihr guckt einfach mal nach Christmas Tree Worm. Und er lebt in tropischen Korallenriffen weltweit und gilt so ein bisschen als Symbol für das empfindliche Gleichgewicht von Korallenriffen. Er gehört zur Gruppe der meerborstigen Ringelwürmer.
Das ist ein wilder Name.
Ja, also er gehört zu den Röhrenwürmern und die gehören zu der Gruppe der meerborstigen Ringelwürmer, Polychaeta. Und das sind dann tatsächlich Verwandte der Regenwürmer, also der ganz normalen Würmer, die ja wir alle bei Regen draußen im Wald zum Beispiel oder auf so Feldwegen oder so finden können. Nur, dass er eben im Meer wohnt und dort Röhren aus Kalk baut oder auch aus Sand und Schleim, aber hauptsächlich sind die kalkhaltig. Und diese Röhren dienen als Schutz und quasi als festen Wohnsitz von dem Wurm. Ja, und der hat außerdem noch so einen Tentakelkranz um sich herum aufgebaut. Und diese Tentakel, die macht eben, dass er aussieht wie so ein kleiner Weihnachtsbaum. Die dienen tatsächlich zur Nahrungsaufnahme. Also mit den Tentakeln filtriert der Wurm das Wasser und atmet er quasi auch raus. Diese Tentakelspiralen um den Wurm, die werden, ja, haben so einen Durchmesser von 4 Zentimeter und er selber wird auch nur wenige Zentimeter groß. Und er kann alle möglichen Farben haben. Also ich weiß, Weihnachtsbaumkugeln sind auch ein heißes Thema in deutschen Wohnzimmern. Ich weiß nicht, Annabelle, welche Farbe hatten eure Weihnachtsbaumkugeln immer? Bin mit roten Kugeln aufgewachsen.
Also das ist jedes Jahr eine Diskussion bei uns in der Familie. Ich bin tatsächlich eher so klassisch für so Rot-Gold. Manchmal setze ich dann aber bei uns auch komplett bunt durch. Und ja, meine Mama hat auf jeden Fall... Sie ist ein sehr großer Weihnachtsfan und hat auf jeden Fall über die Jahre sehr viele Boxen an verschiedenen Weihnachtsfarben akkumuliert, auch so aus ihrer Studienzeit noch. Und dann sind es aber wieder zu wenig, um den kompletten Weihnachtsbaum zu schmücken. Also es ist auf jeden Fall jedes Jahr immer was Neues, was dabei ist.
Bisschen wild, aber auch cool, dann ist es jedes Jahr was anderes. Ich bin mit roten Kugeln aufgewachsen und ich habe jetzt überlegt, falls wir einen Weihnachtsbaum uns holen, welche Kugeln wir uns holen würden, weil wir besitzen gar keine. Und ich habe gedacht, so Gold, ich finde das irgendwie cool. Naja, auf jeden Fall, diese Weihnachtsbäume unter Wasser, die können alle möglichen Farben haben. Also der Christmas Tree Worm kann blau sein, gelb, orange, weiß, rot. Von goldenen habe ich jetzt nichts gelesen, von glitzergoldenen oder so. Aber wäre vielleicht auch mal eine Idee. Ja, und das Besondere in diesem Christmas Tree Worm und warum er eben auch bei TaucherInnen sehr beliebt ist, ist, dass er aus dieser Röhre quasi rausguckt und wenn man ihm nahe kommt, und da reicht manchmal auch nur so ein Schatten, dann zieht er sich blitzschnell in seine Röhre zurück. Und wenn man zum Beispiel nach diesem Christmas Tree Worm googelt, dann findet man auch etliche Videos davon, nicht nur von ihm, sondern auch von anderen Röhrenwürmern auf YouTube, wie eben genau das passiert, weil das natürlich schon irgendwie cool ist. Also klar, er erschrickt sich irgendwie, oder das ist ja auch ein Schutzmechanismus für den Wurm, aber da sieht man eben, wie schnell das Meer auch eben auf sowas reagiert.
Mhm.
Und der Wurm selbst, der lebt auf Steinkorallen und der hat eine symbioseartige Beziehung zu den Korallen. Also die Koralle bietet ihm Schutz und eben festen Untergrund. Diese Röhrenwürmer sind sessil, die bewegen sich in dieser Lebensphase nicht mehr. Und der Wurm selbst fördert die Wasserzirkulation um die Koralle, dadurch, dass er eben mit seinen Tentakeln filtriert und atmet. Und dadurch kommt die Koralle auch an mehr Nährstoffe tatsächlich. Allerdings ist es dann auch so, dass wenn die Koralle abstirbt, der Wurm seinen Lebensraum verliert.
Voll traurig.
Ja.
Aber da merkt man wieder, wie alles einfach zusammenhängt im Meer.
Ganz genau, es hängt alles zusammen, das sagst du schon ganz richtig. Dadurch, dass er auf diesen Korallen überlebt, stabilisiert er so ein bisschen das Gleichgewicht im gesamten Korallenökosystem. Also man muss sich natürlich nicht immer so die einzelnen Arten dann angucken, sondern das große Ganze. Und strukturelle Vielfalt wird erhöht. Also in Korallenriffen, in denen man diese Röhrenwürmer zum Beispiel findet, eben weil diese Röhren auch zum Beispiel Mikrohabitate für ganz kleine Organismen, mit denen kennst du dich noch besser aus als ich, Annabelle, findet, ist es auch ein Indikator für gesunde Riffe durch eben diese hohe Vielfalt, Artenvielfalt, womit wir wieder bei unserem Tag wären. Ja, aber natürlich sind diese Röhrenwürmer auch bedroht, unter allem durch Korallenbleiche. Wir haben gerade schon gesagt, wenn die Koralle stirbt, dann verlieren die einfach ihren Lebensraum.
Ja.
Aber auch durch zum Beispiel Ozeanversauerung. Also wenn der pH-Wert im Ozean immer weiter steigt, dann ist die Röhrenbildung erschwert. Ich habe gerade schon gesagt, die besteht aus Kalk. Und Kalk löst sich schlichtweg in der sauren Umgebung auf. Also so ganz einfach kann man das erklären. Und dann hat dieser Wurm eben nicht mehr seine Röhre, in die er eben lebt. Aber natürlich sind auch Sachen problematisch, wie zum Beispiel Verschmutzung oder Sedimentablagerung oder eben auch zu viel Tourismus. Also wenn zu viele TaucherInnen irgendwo unterwegs sind, dann bedeutet das alles Stress eben für dieses Korallenökosystem, aber auch für die Würmer. Ja, ich habe noch einen Fun-Fact. Diese Würmer, Annabelle weiß es schon, sonst hätte ich dich raten lassen, aber ich habe es dir schon mal erzählt. Die werden tatsächlich 10 bis 20 Jahre alt, was ich ganz schön beeindruckend finde. Für so kleine Mini-Weihnachtsbäume im Meer werden dementsprechend älter als so manche Weihnachtsbäume in deutschen Wohnzimmern.
Mhm.
Genau. Ja, und dieses Schmuckstück für die Koralle, das war quasi mein Meerestier, das erste Meerestier.
Das ist auf jeden Fall ein richtig guter Start. Ab jetzt wird es, glaube ich, nicht so detailliert, einfach weil der Christmas Tree Worm an sich schon, also durch die Art und Weise, sehr faszinierend ist. Aber wir hatten ja eben schon über Kugeln gesprochen. Etwas, das, ich glaube, nicht so deutsch ist, aber auf jeden Fall vielleicht eher amerikanisch, ist, dass man sich ja auch so Zuckerstangen an die Weihnachtsbäume hängen kann. Und das nächste Tier, wovon ich dir und auch den Zuhörenden erzählen möchte, ist die Zuckerstangengarnele. Jetzt kommt der lateinische Name, der ist Parhippolite mystica. Und auf Englisch nennt man ihn auch Candy Cane Shrimp. Hier nehme ich euch so ein bisschen mit nach Hawaii, was ja auch momentan wieder ein sehr spannender Ort ist, weil der Vulkan da wieder total aktiv ist und generell dieser Hotspot im Ozean ja ständig neue Inseln bildet. Und da in den Lavahöhlen von Hawaii ist es sehr dunkel, still und vielleicht auch ein bisschen geheimnisvoll. Hier lebt die Garnele. Und sie sieht so aus, als käme sie wirklich direkt aus der Weihnachtszeit, denn sie hat leuchtend rote und weiße Streifen. Meistens sind das 5 oder 6, die sich über ihren Körper erstrecken. Die Zuckerstangengarnele, das sind nicht unbedingt Einzelgänger, sondern die leben in kleinen Gruppen, in diesen Ritzen und zeigen sich nur selten. Also die sind sehr lichtscheu. Und sie wagen sich auch nur nachts vorsichtig raus, um da vielleicht mal nach ein bisschen Essen zu suchen oder die Umgebung zu erkunden. Zuckerstangengarnelen haben sehr, sehr ähnliche Verwandte. Und zwar sind das die Zuckerrohrgarnelen. Jetzt kommt wieder der lateinische Name. Parhippolite uvea. Und diese zwei quasi Schwesterarten sehen sehr, sehr ähnlich aus. Die haben aber ein bisschen unterschiedliche Angewohnheiten. Und zwar lebt nämlich die Zuckerrohrgarnele im Indischen und Westpazifik und zeigt sich auch tagsüber, während, wie eben schon gesagt, die Zuckerstanggarnele eher im Dunkeln verbleiben möchte. Also hier ein ähnlicher Look, aber wie auch bei uns Menschen vielleicht, ist die eine Art eher eine Nachteule und die andere eher so ein Frühaufsteher. Das war so meine kleine Geschichte aus den hawaiianischen Tiefseehöhlen.
Du hast ja mal auf Hawaii gelebt, richtig?
Mhm.
Aber eine gesehen hast du nicht, oder?
Nein, nein.
Das wäre cool.
Ich habe nur ganz, ganz viele Schildkröten gesehen und ab und zu mal ein Hai, wo ich mittlerweile immer noch sehr viel Respekt vor habe. Und bin immer beeindruckt, wenn so die Hai-Forscher auf Social Media und überall posten, dass sie mit ihren Haien tauchen gehen. Und ich denke mir immer so, guck mir sie in der Dokumentation an.
Ja, ich auch.
Weil wir halt einfach auch nicht angepasst sind, im Meer zu leben. Und deswegen ist es deren Lebensraum. Aber beeindruckend.
Ja. Mir wäre so eine Zuckerstangengarnele lieber.
Ja, also ich glaube, die sind, also ich mache jetzt eine Annahme. Auf Hawaii, was super spannend ist, ist, dass sich da viele eigene Arten gebildet haben, die sehr endemisch sind und an sich nicht so sehr in anderen Gewässern vorkommen, einfach weil Hawaii so weit weg ist von anderen Inselgruppen. Also man findet da wirklich teilweise Fische, die nur dort vorkommen. Ein super spannender Ort. Also und nicht nur an Land, sondern auch, wenn ihr jetzt die Touren vielleicht sich eher für Vögel oder so interessieren. Also auf Hawaii gab es die letzten 1000 Jahre super spannende Vogelarten, die nur dort vorgekommen sind und mit denen sich auch die alten hawaiianischen Stämme quasi beschmückt haben. Viele davon sind leider ausgestorben mittlerweile, aber einfach, wenn man so eine einsame Insel irgendwo hat, dann bilden sich da von der Biologie her immer sehr, sehr, sehr spannende Arten.
Inselarten quasi, ne?
Ja.
Können wir vielleicht nächstes Jahr mal eine ganze Podcast-Folge drüber machen. Ich finde sowas nämlich auch immer richtig interessant.
Was ist das nächste Tier, was du uns mitgebracht hast?
Das nächste Tier ist so gar keine Inselart, aber dafür ist es ein Tier, was, oder eine Art, was hoffentlich oder vielleicht der ein oder andere Hörer oder Hörerin schon mal am Strand auch hier in Deutschland gesehen hat. Es handelt sich nämlich um einen Seestern und es gibt ja sehr viele Seesternarten. Ich habe mich trotzdem entschlossen, heute mal Asterias rubens mitzunehmen. Das ist, ich glaube, er ist der gemeine Seestern, also wirklich der Seestern, den man auch bei uns an den Küsten findet.
Der mit den 5 Beinen.
Ganz genau, der mit den 5 Armen, 5 Beinen, ja. Ich kenne es unter Arme, wahrscheinlich ist es auch nicht so definiert. Aber im Prinzip sind es auch die Beine, das werde ich gleich noch erklären. Genau, er ist auf jeden Fall 5-strahlig und meistens so rot-orange. Er hat da auch so mehrere, ein größeres Farbspektrum, was er annehmen kann. Manchmal sehen die auch so Schlammfarben aus, aber oft gehen die so ins Rötliche drüber, was ja auch ganz gut zu Weihnachten passt. Genau, und er lebt zum Beispiel unter anderem an der Nordsee, aber quasi kann man den auch in der ganzen Atlantikküste Europas finden. Und bevorzugt eher kühleres Wasser von der Gezeitenzone, das ist eben der Bereich an der Küste, wo Ebbe und Flut wirken, bis vor allen Dingen tiefer, also ungefähr 200 Meter tief kann man die finden. Aber man kann eben auch Glück haben, dadurch, dass die in der Gezeitenzone leben, dass man die bei einem ganz normalen Strandbesuch zum Beispiel findet. Und er bewegt sich sehr langsam fort. Also uns Menschen kommt es vor, als wäre der Sessilleben. Sessilleben bedeutet eben, dass die an Ort und Stelle leben, wo die sind. Das ist tatsächlich nicht so. Sie bewegen sich fort, aber eben sehr langsam. Und zur Fortbewegung nutzen die Seesterne viele kleine Saugnapffüßchen. So kann man sich das vorstellen. Und die ganzen werden über ein hydraulisches System in dem Seesternkörper koordiniert. Und dadurch sind die sehr langsam, aber eben auch sehr kraftvoll beim zum Beispiel Festhalten. Und so kann man das wirklich mit diesem Saugnapfsystem bezeichnen, dass sie sich an zum Beispiel Stein festhalten. Ja, und davon hat der Seestern mehrere hunderte. Und ich weiß zum Beispiel auch noch, das war nicht in meiner Zeit in Kiel am Geomar, aber hier in Oldenburg habe ich auch Umweltwissenschaften studiert und da hatten wir auch ein Praktikum, da ging es auch um Meeresbiologie und so. Und da waren wir an der Ostsee tatsächlich. Und da ging es so ein bisschen darum, wer den ersten Seestern findet. Und ich weiß noch, wie wir die ganze Zeit geschnorchelt und getaucht sind und die ganze Zeit die Steine umgedreht haben, weil die sich eben ganz gern an diesen Steinen festhalten. Und tatsächlich war ich die Erste, möchte ich noch kurz erwähnen. Oh Gott, das ist bestimmt auch schon 8 Jahre oder so, ja. Der Seestern ernährt sich von Muscheln, aber auch so Schnecken. Und der öffnet Muschelschalen durch konstanten Zug und stülpt dann seinen Magen nach außen, um die Muschel außerhalb von seinem Körper zu verdauen. Ja, und er hat kein Gehirn, aber ein Nervensystem, das über den Körper verteilt läuft und kann tatsächlich sowas wie Licht wahrnehmen. Also es ist, man kann sich das nicht so vorstellen wie bei uns Menschen, dieses Sehen. Es ist mehr so Licht und Schatten, weil er eben auch so kleine Augenflecken an den Armspitzen hat. Und oft gibt es eine raue Seite und die Unterseite hat dann eben diese Saugnäpfe. Ja, und seine ökologische Rolle, er reguliert auch Muschelbestände, das machen viele Seesterne. Bei manchen Seesternen hat man tatsächlich auch massive Probleme dadurch, dass die ganze Muschelbestände abgrasen. Aber bei Asterias rubens ist das nicht so. Er kann in der Austernzucht als Problemesser auftreten. Aber generell, so wenn man jetzt in Nordsee-Ostsee guckt, ist es so, dass er da eigentlich beteiligt ist an der Stabilität des Nahrungsnetzes. Dadurch, dass er eben über den Muscheln, wenn man das so sieht. Und das ist unser Stern quasi für die Weihnacht, der
Evas Stern.
Allgemeine Seestern. Evas Stern, nicht Laura Stern, sondern Evas Stern. Stimmt, habe ich noch gar nicht dran gedacht. Asterias rubens.
Für den vierten Advent habe ich dir ein sehr, sehr buntes Tier mitgebracht. Und zwar ist das der Weihnachtslippfisch. Ein lustiger Name. Der lateinische Name ist Thalassosoma triolobatum. Auf jeden Fall einer der farbenfrohsten Meeresbewohner, die ich kenne. Auch wieder ein hawaiianisches Tier. Und dort nennt man ihn Avea. Der gehört zu den sogenannten Leiterlippfischen. Und diese Gruppe von Fischen wird insgesamt bis zu 28 cm lang. Und wie der Name vielleicht auch schon sagt, ist sehr bekannt durch seine großen Lippen und dem flatternden Schwimmstil, auch sehr gut zu erkennen. Die Farben hatte ich ja eben schon ein bisschen angesprochen, weil es auch bei vielen Fischen so ist, dass die Fische ihr Geschlecht ändern können, je nachdem, wie gerade die Population aufgestellt wird. Und das lässt sich bei den Weihnachtslippfisch sehr gut an seinen Farben erkennen. Denn die unterscheiden sich hier bei Männchen und Weibchen deutlich. Also im Laufe des Lebens hätte zum Beispiel ein Männchen eine rötlich-rosa mit leuchtend blauen Farben und grünen Streifen. Das wäre so das Kleid, was er tragen würde sozusagen, während die Weibchen eher eine grüne und schwarze Linien haben. Genau, wenn jetzt zum Beispiel dieses dominante Männchen in der Gruppe, ein männlicher Fisch mit mehreren weiblichen Fischen, also würde jetzt zum Beispiel dieses dominante Männchen sterben, würde das dominante Weibchen in der Gruppe einen Farbwechsel und auch somit den Geschlechtswechsel übernehmen und wäre dann quasi der neue Anführer von der kleinen Weihnachtslippfischgruppe.
Was auch ein bisschen crazy ist, ne, wenn man sich das so überlegt.
Ja, total. Aber auch irgendwie super spannend, dass man das dann einfach so von außen quasi erkennen kann, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel Delfine anguckt oder so, dann könnte man ja also von dem Farbkleid von den Delfinen jetzt nicht unbedingt zwischen den Geschlechtern unterscheiden.
Ja, das stimmt. Da spielt Farbgebung dann eben doch eine große Rolle. Also bei Vögeln ist das ja zum Beispiel auch so, dass da einfach so dolle Unterschiede sind zwischen Männchen und Weibchen und dass es dann eben bei diesen Fischen auch so ist. Da sieht man mal, dass die Evolution sich dann auf parallelen Ästen dann irgendwie doch das Gleiche überlegt hat, wenn man das so sagen kann. Und das ist schon eine spannende Sache. Ja,
ja, vor allem aber mit dem extra Trick quasi, dass sie auch ihr Geschlecht einfach ändern können.
Zack! Ja.
Die Weihnachtslippfische sind aber nicht so freundlich vielleicht, wie man denken würde. Es sind sehr, sehr aktive Jäger. Sie essen kleine Krebstiere, Weichtiere und auch manche sogar andere Fische. Die haben nämlich sehr, sehr kräftige Zähne und auch Kehlknochen, mit denen sie die Beute zermalmen. Während der Laichzeit intensivieren sich die Farben. Da, finde ich, ist dann deren großes Weihnachtsfest. Was ich auch noch sehr spannend finde, weil du ja vorhin einen Fun Fact hattest, war, dass bei diesem Fisch, und deswegen wollte ich damit auch enden, weil das so ein bisschen eine positive Nachricht ist, laut der IUCN-Roten Liste, also da sind alle Tiere aufgeführt, ob die jetzt gefährdet sind oder nicht gefährdet sind und in welchem Stadium sie eventuell gefährdet sind, der ist auf jeden Fall als nicht gefährdet gekennzeichnet und bringt somit sehr viel Farbe und Freude und Bewegung durch viele tropische Riffe.
Voll schön.
Das waren quasi unsere vier Tiere für jeden Advent ein kleines Tier.
Genau, und wir haben heute ja über ganz farbenfrohe Tiere gesprochen und auch über Sterne, über Zuckerstangen und Weihnachtsbäume. Und klar wird so im Meer selbst nicht Weihnachten gefeiert wie bei uns, aber es gibt auf jeden Fall in der Weihnachtszeit genug Gründe, ans Meer zu denken, unter anderem eben heute am Tag des Artenschutzes. Das endet natürlich nicht beim Meer, man kann natürlich auch an Arten außerhalb des Meeres denken, aber wir sind eben aufs Meer spezialisiert und wir würden uns auch voll freuen, vielleicht hat ja jemand Lust, auch bei unserem Podcast reinzuhören, Wellenbrecher. Wir reden ganz viel auch über die Ozeandekade und um Themen rund um die Ozeandekade, was ja eben auch sehr relevant ist. Ja, und ansonsten freuen wir uns, dass wir hier dabei sein durften, oder Annabelle?
Ja, vielen Dank an euch, dass ihr mit uns abgetaucht seid in die wundervolle Welt der Meere. Euch so ein bisschen vor allem verzaubern habt lassen von den geheimnisvollen Kreaturen in unseren Meeren. Ja, du hast eigentlich schon alles gesagt, Eva. Wenn ihr mehr über das Meer und auch Menschen, die dem Meer eine Stimme geben wollen, erfahren wollt, dann hört sehr gerne nächstes Jahr bei uns ab Staffel 2 oder auch in unsere ganze letzte Staffel. Alle Folgen sind sehr zeitlos und sind auch immer noch relevant, egal wann ihr die vielleicht hören möchtet. Genau, das sind wir zwei vom Wellenbrecher-Podcast.
Wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit und noch viel Spaß mit dem Adventskalender.
Tschüss!